Hallo zusammen.
Hallöchen, Hallöchen. Ach Leute, wir sind gut drauf. Wir haben uns schon ein bisschen eingegroovt. Herzlich willkommen zu Euromission, dein ESC-Podcast Weihnachtsepisoden. Wir befinden uns heute am 20. Dezember.
Hast du denn jetzt die Geschenke gekauft?
Ich habe jetzt alles fertig, du. Ich brauche jetzt nur noch meinen dicken Arsch ins Sofa hängen und warten, dass Weihnachten kommt und natürlich einmal am Tag Podcast mit dir aufnehmen. Denn ich habe jetzt auch schon Urlaub.
Ja, ganz schön schwierig mit dem ganzen Schnee, ne?
Ja, okay, das ist ja natürlich jetzt spekulativ. Jetzt werden die Leute wieder merken, dass wir nicht am 20. aufnehmen, sondern schon im Oktober. Da sollten wir überlegen, ob wir das rausschneiden.
Das schneiden wir raus, Bernhard.
Ja, wenn ich es nicht vergesse. Ich vergesse das ja manchmal.
Ja, egal. Ja. Lass uns lieber über die Guilty Pleasures aus der Schweiz sprechen, Bernhard. Da gibt es nämlich einige. Vor allen Dingen aus der unerfolgreichen Zeit habe ich einige.
Ja, Leute, für alle, die das gestern nicht mitbekommen haben, wir reden ja über ganz viele Fakten, was den ESC betrifft, aber Guilty Pleasures, die sind bei jedem anders. Aber Johannes und ich haben festgestellt, was die Schweiz betrifft, sind die bei uns gleich und deswegen müssen wir heute drüber reden. Es geht, glaube ich, so um die Zeit zwischen 2014, 15 bis 2018.
Ja, obwohl ich ein weiteres aus 2022 mitbringen möchte, nämlich Marius Bär und Boys Do Cry.
Ja gut, den mach alleine, weil das war mein Guilty Pleasure auf jeden Fall nicht.
Den fand ich grandios in der Studioversion. Den hat er grandios gesungen, nur das Outfit hätte ich überdacht.
Ja, gut, ich glaube, da haben wir sogar eine ganze Podcast-Folge drüber gedreht, wie du dich geärgert hast, dass er da nachher 0 Punkte gekriegt hat.
Ich glaub's auch. Ach, ja, aber kommen wir zu denen, die wir gemeinsam haben. Und ich glaube, wir fangen 2016 an. Es ist so eine Mischung aus, oh, uns gefällt es irgendwie gar nicht und irgendwie ist es doch faszinierend. Es ist Rijka, The Last of Our Kind.
Ja, also ich hasse ja den Vergleich immer mit diesem Autounfall, wo man immer hingucken muss. Aber ich glaube, bei Rijka stimmt es.
Ja, irgendwie schon.
Rijka hat den Vorentscheid in der Schweiz gewonnen. Ich glaube, er hat sich gegen 2, 3, 4, 5, 6 Konkurrenten damals durchgesetzt. Die Konkurrenz war damals nicht sonderlich stark, das weiß ich noch. Und Rijka wurde dann ausgewählt und sie hatte, also das Ganze wurde gerevamped und The Last of Our Kind war, gerade weil es auch sehr früh ausgewählt wurde, ich weiß aus diesem Jahr nämlich irgendwie noch alles.
Wir hatten ja extrem viel Zeit noch, ne?
Ja, ich weiß, wir sind immer schwimmen gefahren oder Squash spielen, auf dem Weg haben wir immer ESC-Lieder gehört. Und da wurde Rijka zu unserem Guilty Pleasure. Die war so schlecht im Vorentscheid, das muss man wirklich sagen. Ja. Und hat sich für ihre Verhältnisse dann bis zur ESC-Bühne so gesteigert.
Außer mit diesem Move, wo sie die ganze Zeit nach hinten wackelte und dieser Rauch so kam, das sah irgendwie seltsam aus.
Ja, aber es passte zu ihr. Und weil in dem Jahrgang alle Frauen blond waren, hat Rijka sich nochmal ganz schnell die Haare blau gefärbt. Also die hat schon wirklich versucht, was draus zu machen und noch eine Nische zu finden.
Die Nische war dann der letzte Platz im Semifinale. Allerdings muss ich sagen, ich wüsste nicht, wer davor gewesen ist. The Last of Our Kind wird immer in meinem Kopf bleiben. Ja. Und ich fand es gar nicht so schlecht.
Nein, also
es hat mich gut unterhalten.
Ja, es war, es hätte von Ralf Siegel geschrieben sein können oder irgendwas. Also es hatte sowas Tolles, ESC-Trashiges.
Ja, also es darf in diesem Jahrgang auch nicht fehlen. Und ich finde viele Songs, die tatsächlich im Finale waren 2016, viel schlechter.
Ja, also lieben wir immer noch.
Ja.
Was lieben wir noch?
2017, Time Bell und Apollo.
Oh, gleiche Geschichte wie bei Rijka übrigens, ich wiederhole sie kurz. Time Bell gewann den Vorentscheid in der Schweiz. Die Konkurrenz war nicht sonderlich groß und die Sängerin sang nicht besonders gut. Aber sie konnte sich bis zum Auftritt auf der ESC-Bühne steigern. Und ähnlich wie bei Rijka scheiterte es unserer Meinung nach am Outfit.
Es war das Schlimme, weil man wirklich, man hörte diese Studioversion und dachte so, wow, das ist ein richtig, richtig guter Song. Zumindest, dass die Schweiz mal wieder ins Finale käme. Also das war ja auch unsere Prämisse.
Ja, mehr wollten wir ja.
Mehr wollten wir ja gar nicht. Uns gefiel er. Und dann sahen wir den Vorentscheid und dachten so, gut, dass die Konkurrenz so schlecht ist. Sie hat noch viel Zeit bis Mai zum Üben. Es war vor allen Dingen nicht die Performance, die das Problem war, sondern wirklich die Stimme. Und dann guckt man sich das Ganze im Mai an. Sie singt wirklich ganz ordentlich, dass es wirklich nicht mal das Problem war.
Die sang wirklich gut. Also wirklich gut.
Ja, gut. Es war eine 3+ auf jeden Fall schon.
Für ein ESC reicht das völlig.
Ja, und nur sie hatte Bibo vorher geschlachtet. Dieses Tier aus der Sesamstraße mit diesen gelben Federn. Es sah wirklich so aus. Ich kann es nicht anders sagen.
Dieser Podcast wird nie vegan werden.
Ich glaube es auch nicht. Wir müssen dringend bei der nächsten Folge noch irgendwelches Tofu-Hack anbringen, Bernhard.
Ja. Also, es war so, es war gut gesungen und die Band war toll platziert und in einem schönen schwarzen Abendkleid hätte das auch gewirkt.
Im schönen schwarzen Abendkleid bin ich mir, oder was zumindest gut geschnitten wäre irgendwie, das wäre ins Finale gekommen. Das ist 12 von 18 mit dem Bibo-Outfit geworden. Das wäre garantiert 10. im Halbfinale geworden und dann hätten wir 2017 in diesem Jahrgang, der für unsere Ohren eher so war, hätten wir Time Bell mit Apollo gesehen und uns gefreut.
Ja, leider war es dann doch auch Lost in Verona.
Ja, und jetzt 2018, der nächste.
Pass auf, jetzt glaube ich, Johannes wird jetzt sauer.
Das nächste Ding. Zips, oder wie sie ausgesprochen werden, mit Stones.
Ja, kurze Geschichte. Zips setzten sich in einem Vorentscheid gegen 4, 5 andere durch. Die Sängerin konnte allerdings schon immer singen.
Ja.
Und hatte, glaube ich, auch immer schon ein gutes Outfit an. Und
ja.
Ich erinnere mich am allermeisten noch, sie hat zwei unheimlich schöne Muskeln am Unterbauch, weil sie jetzt immer so eine tief geschnittene Hose an. Ich als Homosexueller darf das sagen, das ist nicht sexuell gemeint. Das wirklich fand ich so sehr schön.
Ja, und es war eigentlich alles stimmig. Und da dachte man so nach dem Vorentscheid, Mann, die Schweiz hat endlich einen Song. Da platzieren sie sich im guten Mittelfeld mit. Da kann nicht schief gehen. Die sind so gut aufeinander abgestimmt. Die Stimme ist stark, der Song ist stark. Und doch schied man im Halbfinale aus.
Ja, und wir dachten ja bis zum Letzten, dass das wirklich funktioniert. Auch eine interessante Kombination. Das war ein Geschwisterpaar, die da angetreten sind. Er saß am Schlagzeug. Sie hat sehr, sehr selbstbewusst auch im Semifinale gesungen. Sie ist, das war in Lissabon, ne, über diese Brücke gelaufen.
Ja, 2018, Lissabon.
Genau, und dann, wir hatten das schon in Amsterdam, nämlich da hat sie den Song gewidmet für alle, die jemals gemobbt wurden, dass sie wieder aufstehen und was weiß ich. Und diese, das kam wirklich sehr, sehr gut rüber im Semifinale. Das ist großartig.
Plus man dachte, diese minimalistische Bühne in Lissabon müsste denen eigentlich noch, weil die so viel Präsenz hatten, ja noch zugutekommen.
Ja.
Fand ich auch beim Auftritt tatsächlich.
Ja.
Wieso auch immer, es hat nicht funktioniert.
Ja, weil der Jahrgang halt leider auch sehr, sehr gut war.
Ja. Der Song auch, und das ist für mich einer der Songs, wo ich es am meisten schade finde, dass der sich nicht fürs Finale qualifiziert hat.
Da waren wir schon sehr traurig. Also ich nicht. Ich habe die ganze Zeit Fuego gefeiert und nichts anderes gemerkt. Ja. Aber du warst für mich mit traurig.
Ja, ich war für dich mit traurig, weil es war wirklich ein toller Song und der hätte es verdient gehabt, ins Finale zu fahren. Für mich einer der besten Songs, die Schweiz je geschickt hat.
Ja, und ein sehr, sehr starkes Guilty Pleasure.
Ja.
Ich meine, danach ging es ja weiter mit Luca Henny, da hat man es dann ja geschafft.
Ja, irgendwie schon. Ich hatte auch ein leichtes Guilty Pleasure bis zum ESC-Auftritt, wo man den Antikriegssong Watergun von Remo Forrer dann getanzt hat. Da hat er mich verloren. Ich glaube, wer unseren Podcast damals verfolgt hat. Ich war von der Studioversion wirklich ein Fan, wenn man den Antikriegssong anfängt zu tanzen. Oh,
nee. Ja, bei einem Antikriegssong kann man natürlich Bibo nicht schlachten, von daher.
Aber so konnte die Schweiz immer wieder das ein oder andere in der jüngeren Vergangenheit Guilty Pleasure produzieren. Und wahrscheinlich, wenn wir noch älter wären, Bernhard, hätten wir noch viel, viel mehr.
Ja, wahrscheinlich. Im Moment schicken die ja sehr, sehr starke Songs hin. Das ein oder andere Guilty Pleasure wird vielleicht ein paar Jahre auf sich warten lassen, weil man jetzt, glaube ich, auch ein bisschen überlegter rangeht.
Mhm.
Man möchte aktuell irgendwie auch nicht, dass das Schweizer Publikum entscheidet.
Nee.
Wo die Erfolgsentscheide gewohnt sind.
Ja, vielleicht sagt man da, machen wir das Gegenteil, vielleicht läuft es ganz gut damit.
Ja.
Ja, egal. Da lasst uns in den nächsten Folgen nochmal drüber sprechen, was jetzt in der jüngsten Vergangenheit bis zum Sieg 2024 passiert ist.
Da hast du mir doch auch noch eine kleine Weihnachtsgeschichte vorbereitet. Ich kenne dich doch.
Ja, bestimmt.
Dann machen wir das doch morgen am 21. Dezember, kurz vor Weihnachten, schließen wir dann die Historie ab und landen dann wahrscheinlich bei Nemo, richtig?
Ja, so sieht's aus.
Ja, das machen wir doch.
Folgt uns sonst so lange schon mal auf YouTube.
Gerne auch auf Instagram.
Oder bei TikTok.
Ja, bei TikTok natürlich auch.
Das ist so deine Lieblingsplattform,
ich
ne?
Ich liebe TikTok, da sehen wir uns.
Bis dahin.
Auf Wiederhören, ihr seid unser Guilty Pleasure. Mua.